Andächtige, steht so dann auf, bezeichnet euch mit dem Zeichen des Heiligen Kreuzes und sprecht mit mir im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und höre das heilige Evangelium vom Feste des heiligen Didakus, aufgezeichnet beim heiligen Evangelisten Lukas im 12. Kapitel, 32. bis 34. Vers. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn eurem Vater hat es gefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Verschafft euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz im Himmel, der nicht vergeht, an den kein Dieb kommt und den keine Motte verzehrt. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das sind die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Meine lieben Brüder und Schwestern, dieses Evangelium ist sehr geeignet für das Thema unserer Predigt. Die Einübung in den Tod, Vorbereitung auf einen guten Tod. Gestern Abend haben wir darüber vernommen, dass wir eigentlich unser ganzes Leben zu einer einzigen Vorbereitung und Einübung auf diesen höchsten, entscheidenden und sichersten Augenblick machen sollen. Aber es gibt besondere Einübungsformen. Gewisse intensive eigene in bestimmten Klöstern und religiösen Gemeinschaften, wo man einen Abend dazu benutzt, sich einzustellen darauf, dass man am nächsten Morgen nicht mehr im Leibe erwacht, sondern hell, klarsichtig, stichflammenartig erwacht. Das ist nämlich das Erwachen des Menschen, wenn er seinen Körper verlässt. Wenn wir, du und ich, das Leben unseres Körpers bist du ja. Ich bin das Leben meines Körpers. Und wenn das Leben dem Körper entweicht, dann entweicht eben der Mensch dem Körper. Der Mensch bleibt leben, aber wenn der Körper von dir abfällt, dann merkst du mit einer noch nie gewesenen, geradezu vulkanischen Schockhaftigkeit, wie sehr du angewiesen bist auf die Anschauung Gottes, auf die Vereinigung, auf die erfahrbare, spürbare Einigung mit Gott. Wie du aus der ganzen Tiefe deines Wesens und Geistes heraus angelegt bist auf die Erfahrung und den Genuss des unendlichen Gottes und seiner Liebe und seiner Herrlichkeit und seiner Grenzenlosigkeit. Es ist in der Tat ein Erwachen, wie wir keines erleben, solange wir an diesen Körper gebunden sind. Und dieses Erwachen wird ganz nach dem ausfallen, wie wir uns einstellen in unserem hiesigen Leben auf dieses große Erwachen. Wir müssen es im Voraus geradezu einüben. Ich sage, es gibt da besondere Formen. Man macht seine Rechnung mit Gott, wie man sagt. Am Abend, man beichtet, man bereut seine Sünden, man vereinigt sich mit Christus, man bestellt sein Haus, macht vielleicht sein Testament, bringt alles in Ordnung und stellt sich ganz darauf ein, als ob in dieser Nacht oder am kommenden Morgen jenes helle, blitzartige, stichflammenartige Erwachen schon käme. Das sind gewisse Intensivübungen. Aber ich meine, die beste, nachhaltigste Einübung ist die beständige Losschälung vom Unwesentlichen, vom Nebensächlichen, dass man sich einübt in der Einsamkeit, einübt im Ertragen dessen, ganz vom Äußerlichen, vom Oberflächlichen freizukommen und in sich selber Schätze zu sammeln, die nicht vergehen, die keine Motte und kein Rost angreifen, allein sein können. Das ist die beste Vorbereitung und Einübung. Zwischen vier kahlen Wänden es einmal aushalten. Ganz allein. Ohne Fernsehen. Überhaupt sollte man in der Tat das Fernsehen im höchsten Maße meiden. Es ist Gift für den Geist. Wir werden ohnehin genug bombardiert von Eindrücken, die wir nicht verarbeiten. Unser Gedächtnis ist degeneriert. Unsere Konzentrationsfähigkeit erschlafft. Nur weil zu viel äußere Eindrücke auf uns einstürmen. Und der Mensch von heute ist geneigt, immer etwas um sich herum haben zu müssen. Geselligkeit, Menschen, mit denen er daher schwätzt, tratscht und ratscht, Bilder, Illustrierten, oder es muss eine Geräuschkulisse da sein. Es gibt junge Menschen, die können ohne Kopfhörer überhaupt nicht mehr leben. Ununterbrochen muss sogenannte Musik, freilich eine dämonische, rhythmische Musik aus der Tiefe in sie eindringen. Immer muss was von außen kommen. Innen wird's immer leerer. Der Geist wird wie ein verdorbener Magen. Und die Geister der meisten sind heute wie verdorbene Mägen. Stattdessen es einmal aushalten, ohne drumherum, ohne Geschwätz. Wir bringen, heißt es im Psalm, unsere Tage zu wie ein Geschwätz. Und unser Leben und unsere Jahre. Das gilt, wenn wir ehrlich mit uns umgehen, für dich und für mich allzu viel Oberflächlichkeit, allzu viel Nebensächlichkeit und Unwesentlichkeit füllt unsere Gedanken aus. Unser Interesse wird gefesselt von Nichtigkeiten. Darüber reden wir. Darüber ziehen wir her. Wir sind nicht arm im Geiste. Arm im Geiste heißt, aus seinem Geiste eine offene Schale machen. Je leerer ein Gefäß ist, umso mehr geht hinein. Aber wir sind allzu sehr besetzt, belegt. Wenn wir allein sind, denken wir an tausend Sachen, die uns beschäftigen, belagern, besetzt halten. Wir ärgern uns über dieses und jenes, sind leicht beleidigt, regen uns auf über diesen oder jenen Menschen und sind angefüllt mit solchen Armseligkeiten, dass wir den Drang verspüren, diese miese Fülle, die uns durchsetzt, loszuwerden, indem wir unser Herz ausschütten bei anderen. Die Einsamkeit macht viele wahnsinnig, die sagen, die Decke fällt mir auf den Kopf, ich halte es nicht aus. Wenn solch ein Mensch, der an Äußerlichkeiten gekettet ist, der nach Geld fragt, nach Genuss, nach Geselligkeit, Gesellschaft, Urlaub, Feierabend, um ihn möglichst in Saus und Braus und im Juchai zu verbringen. Menschen, die also an alles mögliche Äußere gebunden sind. Was ist mit denen, wenn all das mit einem Schlage abfällt? Wenn nämlich der Körper als unbrauchbares Instrument uns verlässt und du und ich in unserem Geistwesen übrig bleiben, dann sind wir in der Tat angewiesen auf das, was wir in der Einsamkeit eingesammelt und eingefahren haben, an wesentlichen Schätzen und an wesentlichen Begegnungen. Der heilige Augustinus sagt einmal, ich bin am wenigsten einsam, wenn ich allein bin. Denn dort, da begegnet mir der im Geiste, der mich durch und durch versteht, der Einzige, der mich kennt und alles weiß. Der Einzige, der im Vollbesitz des Lebens, in der absoluten Sicherheit, in der er sich befindet, ganz selbstlos sein kann. Denn es kann sich nur der verlieren, der seiner selbst ganz sicher ist. Und das ist er, der ewige Freund, der Geliebte, der allmächtige Gott, der mein innigster Freund ist. Der begegnet mir, der allein durchbricht meine Einsamkeit. Viele schauen rundum und suchen Menschen, bei denen sie hoffen, Verständnis zu finden, Mitleid, Einfühlung, Interesse. Meine Mutter hat mir mitgegeben, bilde dir niemals ein, dass sich irgendein Mensch im Ernst für deine Not oder für deinen Gesundheitszustand interessiert. Es gibt Menschen, die sind von morgens bis abends dabei, ihr Herz auszuschütten. Lass alle Hoffnung fahren. Selbst der nächste, vertrauteste, liebendste Mensch vermag nicht die Tiefe deines innersten Erlebens zu erfassen. Ohne Christus bist du hoffnungslos allein. Und auch der vertrauteste Mensch, die Mutter, der Ehepartner, der Freund, vermag dich nicht selbstlos zu lieben und sich um deinetwillen ganz zu vergessen und sich ganz dir hinzugeben. Er kann es nicht. Ohne ihn mach dir nichts vor, bist du hoffnungslos einsam. Diese Illusionslosigkeit ist die Voraussetzung für die Einübung auf den Tod. Sich mit ihm vertraut machen, tief vertraut. Herr, jetzt ist wieder alles um mich herum ins Schweigen versunken. Jetzt ist die Außenwelt abgeschaltet. Gib dir Raum nun in meiner Brust. Gib dir Raum in meinem Herzen und in meinem Geiste. Lass mich deinen Atem atmen und lass mich dein Antlitz vor Augen, vor die Augen meines Geistes bekommen. Darum nimm und lies dieses wunderbare Buch, das ein einziger Liebesbrief an dich ist. Denn für dich ist dies geschrieben vom Herrn, vom Heiligen Geist diktiert um deinetwillen. Und wenn du aufschlägst, dann sind die Worte, die du gerade liest, gerade an dich gerichtet, für dich geschrieben. Es ist doch so, wenn jemand entbrannt ist in Liebe für einen Menschen und erhält einen Brief von ihm, dann hütet er diesen Brief wie einen Augapfel. Dieser Brief ist gleichsam stellvertretend für den Absender, für den geliebten Absender. Der Brief wird sorglich gepflegt, zu einer guten stillen Stunde mit Andacht gelesen, immer wieder gelesen. Man saugt die Worte in sich hinein, man lässt sie hineinträufeln in die Seele. Aber vom Allergeliebtesten und Allerinnigsten die Worte zu hören, zu lesen und in sich einsickern zu lassen, das ist der Schatz, der sich dann sammelt. Sei getrost, ich bin's, fürchte dich nicht. Dieses Wort allein beispielsweise in sich aufzunehmen. Sei getrost, ich bin's. Wie Maria Magdalena am Grabe vermeintlich den Gärtner zu finden sagt, wo hast du ihn hingelegt? Sie kennt überhaupt nur ihn. Er, das ist der Geliebte, er. Davon ist sie erfüllt, er. Das ist ihre Leidenschaft. Damit geht sie schlafen, damit steht sie auf. Er, der Geliebte. Bist du's, ich bin. Steh auf, erhebe dich. Deine Sünden sind dir vergeben. Es ist jetzt alles gut. All diese Szenen erleben, das Gespräch mit der Samariterin am Brunnen und sich dabei wissen, mit welcher Zartheit, mit welcher Behutsamkeit, wie einfühlsam Christus diese Sünderin behandelt, die im schlechten Ruf steht in Sichar. Fünf Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, das ist nicht dein Mann. Geradezu zart, vorsichtig, höchst diskret weist der Herr darauf hin und sagt sonst gar nichts, es genügt. Er schaut sie an mit dem Blick tiefster Liebe, vollkommensten Erbarmens. Nun, es ist alles gut. Sie lenkt ab. Es ist eine peinliche Situation. Ich sehe, Herr, du bist ein Prophet und in ihr kommt das Fragen auf, wie ist das? Wo wird Gott in Wahrheit angebetet? Hier auf dem Berge Gerizim oder in Zion? Und Christus geht auf ihre Frage ein. Und weil sie fragt und in ihr die Sehnsucht brennt nach dem einen, der Not tut und nach dem einzigen, was Not tut, weil in ihr diese Sehnsucht brennt. Darum würdigt er sie, bevor er die Jünger einweiht in das Geheimnis, da sie sagt, wenn der Christus kommt, der wird uns in alles einweihen. Und er schaut sie an und sagt, ich bin es, der mit dir spricht. Wie wunderbar. Und lass dir es doch auch sagen von ihm. Ich bin es, der mit dir spricht. Viele kommen gar nicht dazu, das große, wunderbare Antlitz des Herrn auf sich gerichtet zu spüren, es anzuschauen und sich anschauen zu lassen, wie jener wunderbare, einfache Mensch. Es ist was Herrliches um den einfachen Menschen, das Gegenteil zum Primitiven, jener Bauer Chaffangeant mit Namen, der stundenlang vor dem Tabernakel kniete. Und der heilige Pfarrer von Ars fragte ihn, was machst du denn eigentlich so lange vor dem Tabernakel? Was betest du denn dafür lange Texte? Da sagte der Bauer, er schaut mich an und ich schaue ihn an. Das vollkommene Gebet des Schweigens. Wie Liebende einander anschauen und kosend einander umarmen, schweigend. Gelegentlich sagen sie du oder ich bin dein oder ich liebe dich. Aber meistens ist das große, bergende, beglückende Schweigen, das sie zusammen bindet. Und so ist das vollkommene Gebet, das Gebet des Schweigens, das aufsteigt aus dem, was er dir, was er mir sagt. Viele beten so, dass sie den Herrn gar nicht zu Wort kommen lassen. Sie reden ununterbrochen auf ihn ein. Viele können gar nicht beten, ohne dass laut kollektiv gebetet wird. Beispielsweise im Wallfahrtsomnibus. Da wird oft stundenlang ununterbrochen laut gebetet. Und ich frage mich, kommt denn der Einzelne überhaupt dazu, ihn zu Wort kommen zu lassen? Ihn im Geiste anzuschauen? Dieses schweigende herrliche Einssein mit ihm. Welche gewaltige Kraft steigt da auf? Jeder frage sich, wie steht es mit meiner Stille, mit meiner Einsamkeit? Und aus der Einsamkeit und der Stille und dem Schweigen erwächst die Liebe aus der Freude über den Geliebten erwächst. Die Liebe zu Menschen, die einfühlende, wohlwollende, helle, herzliche, aufnehmende, bergende, mütterliche, einfühlende Liebe zum anderen Menschen. Und da hast du noch sehr viel zu tun und ich unendlich viel zu tun. Und wollte ich sagen, ich habe schon mit der Liebe begonnen, wäre ich ein Pharisäer. Wir sind alle Stümper in der Liebe. Ehe du also irgendeinen anderen wegen irgendeiner Äußerlichkeit anschimpfst und ansprichst, mach dir lieber Gedanken über den armseligen und katastrophalen Grad deiner Liebe zu ihm und zum Menschen. Das ist Einübung in den Tod. Der Tod muss ein Liebesvollzug sein. Sich selber verlassen, um im geliebten Du zu landen. Wenn das Samenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. fällt es aber in die Erde und stirbt, bringt es hundertfältige, tausendfältige Frucht, kommt zu sich selber und findet sich selber. Nur in ihm, der fruchtbaren, gepflügten Erde, im Gottmenschen, im gegeißelten, gequälten Gottmenschen, findest du das lockere Erdreich, in das du als Same und Wort Gottes hineinfallen kannst. Dieses Hineinfallen, das Übel, in der Hingabe an den Menschen, indem du deiner innersten Wesenheit nahe wirst, der Wesenheit des anderen Menschen nahe kommst, durch tiefe, wachsende Vertrautheit mit dem Geliebten in schweigender Stille. Das ist die Einübung auf den guten Tod. Und der gute Tod ist der höchste Vollzug der Liebe, wie die große heilige Theresia von Avila am Ende ihres Lebens sagte, da sie herannahen spürte, den Tod, der das milde und festliche Antlitz unseres Herrn trägt. Endlich, Geliebter, endlich, jetzt ist es soweit, da ich dich schauen kann. Und der heilige Pfarrer von Ars hat einmal von der Kanzel nichts anderes gepredigt, als immer denselben Satz unter Tränen der Freude. Kinder, wir werden ihn sehen. Wir werden ihn sehen. Und hörte nicht damit auf. Und das ging durch und durch. Du wirst ihn sehen. Ihn. Ich werde ihn sehen. Und wer ganz auf diese Himmelsfreude hingeordnet ist, der bedarf nicht des Nachsitzens in Himmelssehnsucht. Das schmerzliche Nachsitzen in Himmelssehnsucht ist das Wegfeuer. Wer hier schon ganz gespannt ist auf die spürbare, schaubare Vereinigung mit dem Tiefvertrauten, der wird auch gleich hineingehen in die Herrlichkeit. Und wenn du meinst, diese Himmelsfreude würde ablenken von der nüchternen Forderung der Stunde, ganz im Gegenteil. Wer diese Himmelsfreude hat, der wird durch nichts abgelenkt. Durch keine falsche Sorge, durch keinen dummen Ärger, durch keine moralische Entrüstungs-Selbsttäuschung, sondern er ist ganz frei aus Himmelsfreude heraus für die Tat, die die Stunde von ihm fordert. Er ist der schnellste, energischste und beste Arbeiter, weil er innerlich gelöst ist und ganz eingestimmt auf den einen, einzigen Gott, den Geliebten seiner Seele. Ich bin ganz meinem Geliebten und mein Geliebter ist mein, er, der auf Lilien driften weidet. Amen.